Ja gut, dann werde ich mal beginnen. Also, wie es schon da steht, mein Vortrag lautet Erich Fromms Kritik an Luther auf dem Prüfstand. Ich habe zu diesem Vortrag, bin zu diesem Vortrag gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, und habe eigentlich keine andere Kompetenz als eine gewisse Belesenheit. Als Arzt weiß ich aber, dass man niemanden mit den Möglichkeiten des 16. Jahrhunderts behandeln sollte. Manchmal finden sich jedoch auch da überraschende, fortwirkende Gedanken. Deshalb habe ich versucht, das Denken Martin Luthers auf seinen zeitlosen Kern zu untersuchen und mit den Urteilen Erich Fromms zu vergleichen. Dass ich mich dabei zwischen alle Stühle setze, ist mir bewusst. Nun denn, in medias res. Jan Hus, der tschechische Reformator, den man 1415 zum Konzil nach Konstanz geladen hatte, wurde dort eidbrüchig gefangen gesetzt und verbrannt. Auf seinen letzten Krieg soll er ausgerufen haben, heute verbrennt ihr eine Gans, Hus bedeutet Gans im Tschechischen, aus ihrer Asche wird einst ein Schwan auferstehen. Martin Luther empfand sich 100 Jahre später als Nachfolger des Jan Hus. Den würden Tschechen aber revoltierten unmittelbar nach der Hinrichtung, befreiten sich von Kirche und Reich, indem sich im 15. Jahrhundert eine frühkapitalistische Ordnung entwickelte, die die alten Bindungen aufbrach und städtische Mittelschichten verunsicherte. Erich Fromm analysierte das Lebensgefühl der Reformationszeit, indem er es mit dem Befinden der Menschen des Mittelalters verglich. Nach seiner Auffassung bestand im Mittelalter eine strenge, zünftige Ordnung, die den Menschen jedoch Geborgenheit in Gottes Liebe, Würde und Lebenssinn gewährte. Besitz sei wichtig, Gewinnstreben jedoch unbekannt gewesen. Vieles daran muss nach neueren Forschungen relativiert und einiges ergänzt werden. Zum Beispiel die das ganze Mittelalter bestehende Gerichtsangst. Das ist die Gerichtspforte von Bourges. An der Wende zum 16. Jahrhundert habe sich jedoch in Deutschland durch die Entwicklung des Frühkapitalismus die wirtschaftliche Situation des Kleinbürgertums verschlechtert. Gleichzeitig nahmen Freiheit, aber damit auch Sinnverlust und Ohnmachtsgefühle zu, wodurch Fluchtbedürfnisse entstanden, die von den Kirchen der Reformation aufgefangen worden seien. Denn sie, die Kirchen, so schreibt Erich Fromm, hätten diesen Schichten eine für sie anziehende Erlösung von der unerträglichen Unsicherheit ermöglicht, indem sie ihnen die Unterwerfung durch die Autorität eines tyrannischen, unpersönlichen Gottes predigten. Den Markt mit seinen Gesetzen verglich er mit der Prädestinationslehre Calvins, wonach sich jeder bemühen müsse, ein guter Mensch zu sein und dennoch schon vor der Geburt entschieden worden war, ob er gesegnet oder verworfen sei. Diesen Lehren konnte nach seiner Analyse nur von Menschen kommen, deren Lebensumfeld und Charakter dem Lebensgefühl dieser Gesellschaftsschichten entsprach. Deshalb versuchte er insbesondere den Charakter Luthers zu ergründen und mit seiner Theologie in Beziehung zu setzen. Dieser Ansatz setzt voraus, dass beide Zweige der Reformation zusammengedacht und ihre Unterschiede marginalisiert werden können. Dem stehen allerdings historische, theologische und soziale Faktoren zum Teil entgegen. Frankreich befand sich auf dem Wege zum Nationalstaat und Calvin, der aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammte, links die beiden Bilder teilen, lebte eine Generation nach Luther. Innerweltliche Askese und die spezifische Unrast des Kapitalismus nach Sombart und Weber sind für Calvin nicht für Luther konstitutiv. Max Weber verstand sich, das Luthertum als Gefäß, der Calvinismus als Werkzeug Gottes. Und das ist eine entscheidende Differenz. Das Heilige Römische Reich stellte einen Flickenteppich der kleinteiliger Territorien dar, wobei ein Drittel des Landes von geistlichen Fürsten auch weltlich regiert wurde. Der Einfluss des Papstes war erheblich, Reformversuche waren stecken geblieben und gescheitert. Die Religiosität der städtischen Mittelschichten war ungewöhnlich intensiv, aber doch von antiklerikalen und antirömischen Tendenzen beherrscht. Die lutherische Reformation begann als eine nationale Bewegung, die alle Schichten der Bevölkerung erfasste. Erst später entwickelte sich ein linker Flügel der Reformation, der aber dann von Karstadt und Thomas Münzer geführt wurde. Die These, wonach vor allem das sich ohnmächtig fühlende Kleinbürgertum die protestantischen Lehren bevorzugte, weil sie ihm die Flucht ins Autoritäre ermöglichte, bedarf deshalb genauerer Untersuchung. Erich Fromm deutet den Ideengehalt der Theologie Martin Luthers als Ausfluss seines Charakters und beides gleichsam als einen Brennspiegel, in dem sich das Lebensgefühl der breiter Volksschichten bündelte und vertiefte. Dies versucht er zu untermauern, indem er Passagen aus Luthers Schriften auf ihre sozialen und psychologischen Inhalt untersuchte. Er hält Luther, den er häufig mit Calvin zusammendenkt, für einen typischen Vertreter des autoritären Charakters, der stets eine ambivalente Haltung gegenüber der Autorität einnimmt, gegen die er rebelliert, die er aber zugleich bewundert. Er war nach Fromm von Angst und Zweifeln gepeinigt, wie sie nur ein zwanghafter Charakter haben könnte. An anderen Stellen seines Werkes schreibt er, Luther, hasste andere, ich lese als vor, besonders den Pöbel. Er hasste sich selbst, er hasste das Leben und aus all diesem Hass heraus erwuchs sein leidenschaftliches, verzweifeltes Verlangen, geliebt zu werden. Er sei voller Angst, Aberglauben und Hass und seine Beziehung zu Gott sei von der Unterwerfung und der Betonung der grundsätzlichen Schlechtigkeit der Menschen bestimmt gewesen. Mit leichter Ironie geht er auf Luthers Turmerlebnis ein, in dem jedoch eine längere theologische Entwicklung zusammengefasst ist. Deshalb bietet es sich an, sie entlang seiner Biografie, also Luthers Biografie, darzustellen und mit den Ansichten Erich Fromms zu konfrontieren. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Sein Vater, der Bergmann und Hüttenmeister Hans Luder, und die Mutter Margarete suchten zunächst in Eisleben und danach in Mansfeld ihr Glück, wobei der Vater bald schon ein Hüttenfeuer unterhielt. Martin wurde streng erzogen. Luther berichtete später: Mein Vater stäubte mich einmal so sehr, dass ich flohe und ward im Gram, bis er mich wieder zu sich gewöhnte. Hat dies den Sohn extrem patrizentrisch werden lassen, wie Fromm annimmt? Auch die Mutter schlug ihn, um einer geringen Nusswellen, dass hernach das Blut floss. Als Erwachsener wird Luther beschreiben, solch strenge Zucht trieb mich in die Möncherei, aber sie meinten's herzlich gut. Wenngleich er wie so viele andere das Verhalten der Eltern entschuldigte, zog er im Gegensatz zu manchen Seelenhelden, es hat uns nichts geschadet, aus seinen traumatischen Erfahrungen den Schluss, ich wollte nicht gern meinen Hansen, das ist ein ältester Sohn, sehr schlagen, sonst würde er blöde und mir feind, so wüsste ich kein größer Leide. In seiner 1524 erschienenen Schulschrift spricht er von der Hölle und dem Fegefeuer der Schulen, in denen er und seine Mitschüler durch so viel Prügel, Zittern, Angst und Jammer rein gar nichts gelernt hätten. Deshalb forderte der Reformator, nun muss das junge Volk hüpfen und springen oder etwas zu tun haben, woran es Vergnügen hat. Und an anderer Stelle schreibt er, jungen Leuten ist Freude und Ergötzen so vonnöten wie Essen und Trinken. Er war ein warmherziger Vater und dennoch fiel er zuweilen in die autoritären Verhaltensweisen seines Vaters zurück. Wie so häufig traf es den Ältesten. Trotzdem lässt sich bei ihm keine Neigung zu unreflektierter Machtausübung unterwerfen Schwächerer erkennen, wie sie für den autoritären Charakter typisch ist. Luther selbst trat 1497 als 13-Jähriger in eine Magdeburger Schule ein, wo er sich umsorgt von einer mystischen Laienbruderschaft sehr wohl fühlte. Ein Jahr später schickte ihn der Vater nach Eisenach, wo die Mutter Verwandte hatte. Hier fiel dem Jungen, der eine schöne Stimme besaß, der Patrizierfrau Ursula Cotta auf. Sie und ihr Mann nahmen Luther freundlich auf. Und er wird später sagen, es ist kein besser Ding auf Erden dann als Frauenliebe, wem's mag werden. Schwingt hier etwas Enttäuschung über die eigene Mutter mit? Im Jahre 1501, das ist das Arbitorium Maximum in Erfurt, nahm Luther auf Befehl des Vaters ein Jurastudium auf. Der Philosoph, so nannte man ihn, erlangte 1505 den akademischen Grad eines Magisters. Aufhorchen lässt sein Bekenntnis, als ich ein junger Magister war, wahrlich, dahin ich durch die Tentatio Tristitiae, also durch die Verführung der Traurigkeit, immer traurig umher. Das Gewittererlebnis in Stotternheim nach dem Besuch seines Vaters und das dort empfundene Circumvallatus eingemauert sein, stellte offensichtlich nur den letzten Anlass für den Klostereintritt dar. Das alles deutet auf eine Rebellion gegen den Vater hin, der die Mönche für faule, nutzlose Gesellen hielt. Erinnern wir uns an sein Bekenntnis, solch strenge Zucht trieb mich in die Möncherei. Das ist der Kreuzgang des Augustinerklosters in Erfurt. Er wurde hier wie jeder Mönch auf den klösterlichen Heilsweg gewiesen. An dieser Stelle muss ich einige Worte zu dessen Voraussetzungen sagen und Inhalt sagen. Bernhard von Clairvaux hatte mit seinem Sermon über das Hohelied im klösterlichen Umfeld Sünde von der Tat in die Empfindungsebene verlagert und die Gottesliebe zum zentralen Ziel der Gottesbeziehung erhoben. Man begann mit der Selbsterforschung, wobei die Ordensleute ihre sündhafte Unwürdigkeit vor Gott erkennen sollten. Daraus versprach man sich echte Reue, Buße und spontane Gottesliebe. durch die man den Verein mit zureichenden Werken in den Stand der Gnade gelangen könne. Ob die erbrachte religiöse Leistung ausreichte, blieb immer ungewiss. Das war eben keine religiöse Kuschelwelt, sondern ein System, das mit Fegefeuer und ewiger Verdammung drohte, wenn man zum Beispiel den Abwenden abwenden konnte. Nur in der Fähigkeit der Gnade Gottes durch eigene Bemühung entgegenzukommen, verstand man im Mittelalter den freien Willen. Aber gab es zwischen Himmel und Hölle wirklich eine Wahl? Luther hat sich dem Kampf um Gnade in all seiner Zwanghaftigkeit bis zum Exzess unterzogen. Er versuchte seine Zweifel daran, zur Gottesliebe fähig zu sein, durch religiöse Leistungssteigerung zu betäuben. Dahinter dürfte sich die von Erich Fromm beschriebenen Ohnmachts-, Angst-, Schuld- und Vaterhassgefühle verborgen haben, die so unerträglich waren, dass sie nicht bewusst werden durften. In dem Distriktsvikar Johann von Staupitz, übrigens ein Mystiker, fand Luther jedoch einen väterlichen Vater, dem er seine Gewissensskrupel anvertraute. Einmal wurde es aber auch diesem geduldigen Manne zu viel, sodass er seinen Schützling, wie Luther später berichtete, anherrschte: Martin solle doch bitteschön nicht jeden Wind, der ihm entfährt, zu einer Sünde machen. Hatte sich Luther dem Mentor wie der typische autoritäre Charakter kritiklos unterworfen, ihr liebevoller Umgang spricht dagegen. Letztlich gestand sich Luther jedoch mit zunehmender Angst ein, dass er in der Liebe zu Gott nur das Seine suchte, sich ihm um der Gnade willen angenehm machen wollte oder gar nicht anders konnte, als eigennützig zu sein. Er hat den Mut und die Kraft zur Wahrhaftigkeit, hatte aber den Mut und die Kraft zur Wahrhaftigkeit, eine Tugend, die auch in unserer Gesellschaft sehr selten ist, wenngleich viele gewünschte angepasste Verhaltensweisen nur allzu gern als inneres Bedürfnis unterstellt werden. Der Reformator hatte nicht, wie Erich Fromm schreibt, zur Unterdrückung der Eigennützigkeit aufgefordert, sondern später eine ganz eigene Lösung gefunden. Zunächst aber führte die nicht mehr aus dem Bewusstsein zu drängende Angst zum Versagen, Schrecken und Verzweiflung, ja, wie er andeutete, zu Gotteshass. Angst, so berichtete er rückblickend, im Jahre 1515, kann uns völlig ausfüllen und sie scheint, wenn sie akut ist, niemals enden zu wollen. Die Totalität der Angsterfahrung begründe ihre empfundene Ewigkeit. Später beschrieb er den Dreischritt Horror, Grauen, ausgelöst durch eine erst schemenhaft wahrgenommene, unangenehme Selbsterkenntnis, Pavor, Erschrecken über sich selbst, Tristitia, Traurigkeit über die daraus resultierende Ausweglosigkeit. Letztlich hielt Luther diesem unerträglichen Angstgefühl stand. Angst kommt ja von Angustus, Enge, anklemmt sein. Luther erkannte, dass man diese Enge nur sprengen kann, wenn man sich ihr stellt. Wer schon einmal mit einer angstauslösenden Nachricht über sich selbst oder seine Nächsten konfrontiert wurde, wird bestätigen, wie recht er damit hatte. Erik Erikson bildet ihm deshalb eine außerordentliche innerliche Helligkeit zu, die Luther, so denke ich allerdings, besonders im Alter leider häufig verloren hat. Sein Mentor Johann Staupitz schickte ihn im Jahre 1508 nach Wittenberg, wo Luther ununterbrochen nur von seiner Romreise nun ständig lehrte. Als inzwischen angsterfahrener, aber immer noch voller nagender Zweifel, begann er in einer 2 Jahre andauernden Vorlesungsreihe die Psalmen auszulegen. Er notierte jede Meinungsäußerung und entwickelte seine Gedanken in steten Austausch mit den Studenten. Ich verstehe das noch nicht ganz, hieß es da häufig, und wir müssen beim Schreiben und Lesen weiterkommen. Wer von uns kann sich ähnlicher Lehrer erinnern? Der Lutherforscher Erich Vogelsang kam bei der Analyse der Psalmenauslegung des Reformators zu dem Ergebnis, dass Luther hier schon zu einer Grundlegung seiner Kreuzestheologie gelangt ist. Er legte sie christologisch aus, wobei sich ihm die Zweideutigkeit Christi, der sich am Kreuz, am und durch das Kreuz als barmherziger Erlöser und im Gericht als zürnender Richter darstellte, zutiefst beängstigte. Im zürnenden Richter begegnete ihm jener tyrannische Gott, den man sich nach Erich Fromm unterwerfen muss oder kann. Letztlich gelangte er jedoch zu einer Anschauung, dass Gottes Erscheinung und Offenbarung in Christus nichts Abgeschlossenes ist, sondern etwas Ständiges, ständig Gegenwärtiges, das jeden Tag neu geschieht. Eigene Erfahrung und die Worte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, gleichzeitig die Anfangsworte des 22. Psalms, ermöglichten ihm jetzt die in der Meditation ein neues Verständnis des Erlösers. Vor seine Seele tritt der ganze Mensch Jesus, also das zitiere ich so etwas, in der in betender, zitternder Angst gefangen ist, als Mensch ohne Sünde unter Menschheit Sünde willen verworfen zu sein. Bezog man bisher die Bibelworte, die Schmerzen der Hölle, nur auf den körperlichen Schmerz der Kreuzigung, erleidet Jesus in Luthers Deutung wahrhaftig Strafe, Zorn, Verdammnis und Verwerfung, stellvertretend für die sündige Menschheit. Im Kreuzestod hat er nach Luther auch das Gericht auf sich genommen und nimmt es durch sein tägliches Kommen immer wieder auf sich. Durch diese, in Anführungsstrichen, Entdeckung war für den Reformator alles Bedrohliche aus der Gestalt Jesu geschwunden. In ihm hatte sich nach Luther Gott, nach Luthers Auffassung, für den, der an seine Heilszusage glaubt, bedingungslos gebunden und damit zum Vertragspartner gemacht. Erich Fromm folgert aus einigen Sätzen, wie zum Beispiel: Gott will uns durch fremde Gerechtigkeit selig machen, dass sich nach Luther die Gnade nur um den Preis vollständiger Demütigung herabsenke, in Anführungsstrichen. Denn er sieht und findet daran nur menschliche Entwürdigung und Ohnmacht. Luther aber empfand vor allem das Entlastende dieser Zusage und fühlte sich als Person gesehen, weshalb er schrieb: Gott sucht nicht das Unsrige, sondern uns selbst, also unbedingte Nähe. Er, Gott, kann den Gläubigen nur durch dessen passivische Hingabe finden. Psychologisch ist es dann einerlei, ob der Mensch das meditative Bild der Ankunft als Ereignis seines eigenen Inneren oder durch Gott eingegossen empfindet. Wenn Luther, wie Erich Fromm meint, unter einem verzweifelten, zwanghaften, von Hass und Schuldgefühlen angetriebenen Liebesverlangen litt, hat er sich dazu im komplexen Bild der geistlichen Geburt des Herrn mindestens vorläufig befreit. Erich Fromm glaubt jedoch aus der Gesamtstruktur von Luthers Denken schließen zu können, dass er so von dem Gefühl der eigenen Ohnmacht durchdrungen war, dass seine Beziehung zu Gott tatsächlich den Charakter einer Unterwerfung hatte. Vieles spricht jedoch dafür, dass Luther im Bild des Stellvertreters ein Gegenüber fand oder schuf, das ihn von Leistungs-, Rollen- und Erfolgszwang und von dem daraus entstehenden unerträglichen Gefühl des Zweifels, der Unzulänglichkeit und Angst befreite. Darin steht der produktiv fortwährende Kern seiner Entdeckung, also nicht nur immer noch auf Gott bezogen. Denn auch der Nichtgläubige braucht ja einen äußeren oder inneren Vertrauten, um sich gegen Zwänge von außen oder verinnerlichte Forderungen behaupten zu können. Nur dann wird man sagen können, ich bin ich. Zum Glauben gehört für Luther, wie auch für Meister Eckhart, echte Demut. Auch sie sei ein Geschenk Gottes, obwohl ihr der Mensch widerstrebe. Echt sei sie nur dann, wenn sie sich ungewollt einstelle und man sich selbst bitter werde. Denn im Gefühl der Bitternis wird uns jenes scham- und schmerzvolle Gefühl der Selbstentwürdigung bewusst, das Luther Gottes Ferne und Wurzelsünde nennt. Wir würden von der Erkenntnis des falschen Ich oder von der Existenzweise des Habens sprechen. Das bereuende und zugleich befreiende Bewusstwerden dieses bitteren Gefühls ermöglicht die Versöhnung mit sich selbst. Irre ich mich da oder besteht hier wirklich eine gewisse Nähe zu Erich Fromm? Noch ein Gedanke. Luther beschreibt hier schmerzhafte Reifungsprozesse, bei denen es gilt, Schuld und Versagen bewusst auszuhalten. Die setzte eine innere Freiheit voraus, die Luther errungen hatte und die er jedoch immer wieder neu und manchmal vergeblich kämpfen musste. Neben der echten Demut kennt Luther aber auch närrische Demut, die von Gott verliehenen Gaben verleugnet. In Gott, so schreibt er, soll man stolz sein, über seine Gaben sich freuen. Der Ausdruck in Gott steht bei ihm für jenes selbstvergessene Wirken und Wachsen, das Luther als eine Tat Gottes ansieht. Das muss man aber nicht. In den Jahren 1515-16 steigt Luther in der Römerbriefvorlesung sein Glaubensverständnis weiter aus und wieder beginnt dieser Prozess mit angstvollen Zweifeln. Erneute Anfechtungen führen ihn zu der bestürzenden Erfahrung der Unfreiheit des Willens, woran er Anstoß nimmt bis zum tiefsten Grund der Verzweiflung, bis zu dem Wunsch, nie als Mensch geboren worden zu sein. Er wendet sich an seinen Freund und Beichtvater Johann Staupitz, der ihm rät, sich mit diesen Fragen erst zu beschäftigen, wenn er auf die Wunden Jesu gesehen, seine Leiden imaginiert und sich an seinem Blut gereinigt hat. Hilfe, bringt ihm aber erst die Lektüre des Mystikers Johannes Tauler und des sogenannten Frankfurters, den er als Tauler liest. An dem Mystiker interessiert Luther vor allem das dominierende Leitmotiv der Passivität. Er wird ihm zum Lehrer, also Tauler, der verzweifelten Anfechtung, die in der gelassenen Passivität aufgehoben ist. Der Grenzgedanke des Mystikers, der im Gebet und in der Meditation bis zur Resignatio ad infernum, also der inneren Einwilligung in die Hölle oder ins Nichts geht, bestätigt Luthers eigenes Denken. Besonders beeindrucken ihn Taulers Worte, die Liebe sei frei von aller Sorge um sich selbst. Tauler gelingt es durch diese Entlassung aus dem Selbst Gott im ungeschaffenen oder nicht geschaffenen Grund zu finden. Für Luther folgt aus diesem sich Leermachen für Gott die mystische Vereinigung mit Christus allein durch den Glauben. Sein Weg führt ihn durch das Dunkel trostloser Verzweiflung zu einer plötzlichen freudigen Gewissheit, die er getroste Verzweiflung nennt. Denn er weiß nun, dass ihm das Leiden Christi als eigene Mühe angerechnet wird. Als ein durch Christus gerecht gesprochener kann er sich bedingungslos eben auch in seiner Eigennützigkeit erleben. Erich Fromm schildert einen vergleichbaren psychischen Wandel des Beters im fünften Psalm. Auch dieser Text zeigt eine gewisse Nähe Luthers zu Fromm oder umgekehrt. Die vom Reformator beschriebene seelische Gestimmtheit der getrosten Verzweiflung bleibt auch für uns bedeutsam, denn sie führt weg von der Sorge um Reputation hin zu unbedingter Selbstachtung, sogar um den Preis gesellschaftlicher Ächtung. Vor Sünde und Schuld wird sich nach Luther niemand bewahren können. Jeder aber, der glaubt und auf die göttliche Zusage vertraut, darf sie in einem fröhlichen Wechsel, so sieht er das, oder fröhlichen Tausch, bedingungslos auf Christus werfen. Eugen Drewermann sieht in dieser Erkenntnis, dass das Vertrauen in eine unbedingte Liebe eine verwandelnde Kraft besitzt, eine der zentralen Entdeckungen Luthers. Der Reformator fand seinen Glauben in der Schrift, denen die Seele antwortet. Selbst nennt er sich Eleutherius und nicht mehr Luder, sondern Luther. Das TH fügt er dann ein in seinen Namen, der durch den Glauben von allen Sünden befreite. In diesem Wendepunkt seines Lebens schienen alle Zweifel überwunden zu sein. Gott ist nun für Luther ein Backofen voller Liebe, der ihm Anteil an seinem eigenen Wesen gibt. Seine durch Selbstverneinung blockierte Energie konnte er nun freisetzen. Darin steckt der zeitlose Kern seines Denkens. Es enthält eine Ermutigung für alle diejenigen, die mit sich Mühe haben, für alle Außenseiter zu sich zu stehen, aber auch für die Angepassten, sich aus dem erstickenden Panzer der Konvention zu befreien. Freiheit beginnt eben mit der Selbstakzeptanz. Luther musste um dieses ganz bei sich sein ständig ringen und mit seinem inneren Tyrannen standhalten. Zunächst aber führten seine theologischen Aufbrüche, die auch immer psychologische Befreiungsschläge waren. Ach so, das hatte ich vergessen, muss ich beschlagen. Zunächst aber führten seine theologischen Aufbrüche, die immer auch psychologische Befreiungsschläge waren, zu einer inneren Stärke, die ihm die Kraft zu einer ungewöhnlichen Produktivität gab, die in seinen reformatorischen Hauptschriften ihren glänzenden Ausdruck fanden. Ich wage es, seinen Durchbruch vom Haden zu sein zu nennen. Im Mittelpunkt steht vor allen Dingen seine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen aus dem Jahr 1520. Sie beginnt mit einem Paukenschlag, einer geradezu umwerfenden Paradoxie, die da lautet: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Denn der Mensch, so begründet er das, sei geistlicher und leiblicher Natur. Die Seele lebe allein im heiligen Evangelium und habe genug am Glauben. Im Glauben werden Christus und die Seele ein Leib. Der Glaubende vereinigt sich nach Luther mit ihm in mystischer Hochzeit. wobei Christus im fröhlichen Tausch alle Sünden auf sich nimmt. Das ist immer wieder das Zentrum. So wird der Mensch zum königlichen Priester und bedarf keiner Vermittlung, weder durch eine geistliche Hierarchie noch durch irgendeinen Fürbitter. Luther schreibt, dass der innere Mensch durch den Glauben fröhlich und lustig wie Adam wieder ins Paradies gesetzt sei. Darum bestehe alle Lust des äußeren Menschen darin, Gott und seinen Nächsten umsonst in freier Liebe zu dienen. Es folgt der Satz, gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme Werke. Etwas Ähnliches schreibt Meister Eckhart. Denke nicht, deine Heiligkeit auf ein Tun zu gründen. Gründe sie vielmehr auf ein Sein, denn die Werke heiligen uns nicht, sondern die Person macht den Wert der Werke aus. Am Schluss schreibt Luther, ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christo und seinem Nächsten. Mit modernen Worten ausgedrückt und nach seiner psychologischen Bedeutung heißt das, ein innerlich freier, authentischer Mensch befreit vom Zwang, sich zu rechtfertigen vor Gott oder den Menschen bzw. der Gesellschaft, wird aus freiem Entschluss, das heißt aus eigenem Antrieb, tätig werden. Erik Erikson hebt hervor, dass es Luther darauf ankommt, dass alle Tätigkeit und besonders die Arbeit um ihrer selbst willen geschieht, weshalb Luther in der Bedeutung, die er dem Geist der Arbeit beimaß, Marx vorweggenommen haben. Erich Fromm sieht es anders, beschreibt Luther und Calvin zusammendenkend, beide hätten den Menschen das Rückgrat gebrochen und ihm das Gefühl für Würde und Stolz genommen. Sie hätten gelehrt, der Mensch habe sich mit seiner Tätigkeit Zwecken unterzuordnen, die außer ihm liegen, und dadurch den Menschen darauf vorbereitet, sich völlig unbedeutend zu fühlen. Zum Beweis führte die These 4 in Luthers Thesenanschlag an, in der er zum Selbsthass auffordert. Es handelt sich dabei aber doch noch um den reinen Augustinus, das musste er so tun in dieser Diskussion, noch nicht um seine reife Theologie. Deutlicher wird er ein Bild des Homo incurvatus in se ipse, der nur das Seine sucht. Er will in allem, so Luther, nur sich selbst gefallen, sich selbst genießen und in seinen Werken sich selbst als sein eigenes Idol anbeten. Es geht darum, dass man durch Selbstsucht sich selbst verliert. Die Äußerung, woran das Herz hängt, das ist dein Gott, war ja gestern schon gefallen, das will ich nicht weiter kommentieren. Ein Jahr nach seiner Freiheitsschrift erscheint Luthers Auslegung des Magnificat. Luther deutet darin Marias Lobgesang ganz im Sinne seiner Rechtfertigungslehre. Als ein freudiges Erfülltsein von der Gnade Gottes, der Großes an ihr getan habe. In ihr lerne man, ihm Gott zu vertrauen. Man solle sie jedoch nicht zur Nebengöttin machen. Er endet, lasst uns Gott bitten um das rechte Verständnis dieses Magnificat. Dass es nicht nur leuchte und rede, sondern auch brenne und lebe bei uns in Leib und Seele. Erich Fromm lastet dem Reformator nun die Eliminierung des weiblichen Elements aus der Religion an, konzidiert aber ein verstecktes matriarchalisches Element in Luthers Rechtfertigungslehre, die Liebe Gottes nicht verdienen kann, meint aber, Luther würde es hier wie ein hilfloses Kind empfangen. Schließlich stellt er die Hypothese auf, dass Luther die Mutterfigur aus dem manifesten Bild seines Glaubens entfernt und durch die Vaterfigur ersetzt habe. Dies habe seine intensiven Zweifel ausgelöst, da er entgegen aller Hoffnung die Hoffnung hatte, vom Vater bedingungslos geliebt zu werden. Die Hypothese ist geistreich, aber kaum zu beweisen. Dass Luther allerdings nie über das Gleichnis vom verlorenen Sohn predigen konnte, gibt allerdings zu denken. Erik Erikson scheint Erich Fromm vorerst zu bestätigen, indem er herausstellt, dass Luther mit der Mittlerrolle Marias niemals einverstanden war, denn er Luther, wollte von Gott erkannt werden. Erikson fährt jedoch fort, Luther musste einen langen Weg zurücklegen, bevor er die Bedeutsamkeit der Mutter-Kind-Beziehung als Ergänzung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn begreifen lernte. Dann konnte er sagen, dass Christus durch zwei Vorstellungen bestimmt sei, durch das Bild des Kindes in der Krippe, das hanget an der Jungfrau sitzen, und das Bild des Mannes sitzend zur Rechten des Vaters. An anderer Stelle hebt er besonders Luthers Passivität im Gebet hervor und nennt sie auf zweifache Weise passiv. Sie bedeutet Hingabe an Gott, den Vater, aber auch Wiedergeburt aus dem Muttergrund. Deshalb heiße es bei Luther, dass ein Lehrer nähren solle, wie eine Mutter ihr Kind. Höchste Ehre eines guten Dinges ist es, dass es auf andere überströmt. So fand der Reformator in der Bibel den mütterlichen Quell oder einen Müttersohn. Folgt man Erikson, hat Luther seine Zweifel produktiv bearbeitet, wozu er zuletzt aber wiederum seine innere Helligkeit verlor. Im Jahre 1521, das ist der Reichsherold, stand Luther in Worms vor Kaiser und Reich, nicht weit entfernt von seinem treuen Beschützer Friedrich den Weisen, der den störrischen Mönch immer wieder vergeblich um diplomatische Zurückhaltung gebeten hatte. Dieses Verhalten Luthers gegenüber dem verehrten Fürsten passt auch wenig zum Bild des autoritären Charakters. Nach einer erbetenen Bedenkzeit lehnte er den Widerruf mit den Worten ab, widerrufen kann ich und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Nun wurde die Reichsacht über ihn verhängt, seine Ergreifung jedoch durch den allgemein bekannten fingierten Überfall wieder verhindert. Er lebte danach längere Zeit als Junker Jörg auf der Wartburg. Durch den erzwungenen Bewegungsmangel verstärkte sich seine ausgeprägte Verstopfungsneigung. Rudia, sein Freund Georg Palatin, berichtete, heute hatte ich endlich nach 6 Tagen Stuhl, aber so hart, dass ich mir fast die Seele auspresste. Nun sitze ich da mit Schmerzen wie eine Wöchnerin, aufgerissen, verletzt und blutig. In einem lateinischen Brief an Nikolaus von Amsdorf fiel er plötzlich ins Deutsche und schrieb, mein Arsch ist bös worden. Da war das Herz voll, dass ihm der Mund überging. Auffällig sind die mütterlichen Bilder, mit denen er all seine Krankheiten kommentiert. Vor allem die Einsamkeit machte ihn erneut zu schaffen. Er wird darüber später schreiben, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ein solcher Mensch folgert immer eins aus dem anderen und denkt alles zum Ärgsten. Hannah Arendt nahm diese Äußerung in ihr Hauptwerk auf. Sie bemerkt dazu, Luther verstand, dass das spezifisch Zwingende der logischen Folgerungen nur den Verlassenen mit ganzer Gewalt überfallen kann. Verlassenheit bedeutet für sie und wohl auch für Luther Verlassenheit von anderen und von sich selbst, die es totalitären Ideologien und Systeme ermöglichen, ein spezifisches, logisches Folgerung auszulösen, das in die totale Abhängigkeit führt. Wer denkt da nicht an die Fundamentalisten unterschiedlichster Couleur? Im Übrigen formuliert hier Luther mit anderen Worten, wie wichtig das von Erich Fromm herausgestellte Bedürfnis nach Bezogenheit ist. Dass er in den Fragen der Sexualität Freud vorweggenommen hat, kann ich nur andeuten. Die erneute Ausnahmesituation, in die er geraten ist, bewältigte er produktiv, indem er das Neue Testament aus dem griechischen Urtext ins Deutsche übersetzte. Dabei entstand das Meisterwerk der deutschen Prosa. Ein Werk, das zu vollbringen höchste innere Lebendigkeit, Empfindungstiefe, Sensibilität und Wahrhaftigkeit erforderte. Sollte es von einem Mann geschaffen worden sein, der, wie Erich Fromm meint, vom Gefühl der Ohnmacht durchdrungen und dessen Gottesbeziehung von Unterwerfung geprägt war? Ich glaube vielmehr, dass es im Leben dieses vielschichtigen Mannes immer wieder krisenhafte Umschwünge gab, in denen es ihm gelang, Ohnmacht und Ummauertsein zu durchbrechen. Nachdem er in Wittenberg den dort ausgebrochenen Bildersturm beendet hatte, verfasste er die Schrift von weltlicher Obrigkeit. Darin formulierte er sein Verständnis von Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit und dem Widerstandsrecht. Er unterscheide das geistliche Reich, von dem, in dem der geoffenbarte Gott direkt regiere, vom endlichen weltlichen Reich, in dem der verborgene Gott als Deus Absconditus wirke. Beide Sphären durften nicht vermischt werden und aus keinem sei es gestattet, in das andere hinein zu regieren. Da die Obrigkeit von Gott gesetzt sei, sei man zum Gehorsam verpflichtet, aber wenn die Macht auch dann, wenn die Machthaber gottlos und böse sind. Es sei denn, sie maßen sich Macht über die Seelen an. Dann besteht das Recht, ja die Pflicht zum Widerstand. Umgekehrt durfte das geistliche Regiment keine weltliche Macht beanspruchen. Erich Fromms Kritik entzündet sich an der von Luther geforderten fast unbegrenzten Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit, worin er zu Recht eine übermäßige Verehrung der Autorität sieht. Andererseits sollte man allerdings nicht verschweigen, dass Luther in dieser Schrift jegliche Gewalt gegenüber Andersgläubigen ablehnt. Selbst Ketzer sollen ungehindert predigen dürfen, solange sie keinen Aufruhr anstreben. Entscheidend für Luther ist jedoch die Frage der Gewalt. Als die Bauern im Jahre 1525 aufgestanden waren und ihre Forderungen in den 12 Artikeln formuliert hatten, versuchte er zunächst zu vermitteln. Dabei verurteilte er das Verhalten der Fürsten mit harten Worten. Die Bauern ermahnte er zum Frieden und warnte sie vor dem Missbrauch des Evangeliums. Auf seiner Rückreise aus den Unruhegebieten erfuhr er vom Aufruf Thomas Münzers, der sich von Gott erwählt fühlte und zum Endkampf mit den Worten aufrief, dran, solange das Feuer heiß ist, lasst euer Schwert nicht kalt werden, es ist nicht möglich, solange sie leben, dass ihr von menschlicher Furcht frei werdet. Nun fügte Luther seiner Schrift den Aufruf wieder die stürmenden Bauern an und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Niederlage der Bauern absehbar war. Dabei ließ er sich zu folgenden Formulierungen hinreißen. Drum sollt ihr erschlagen, würgen und stechen heimlich oder öffentlich, wer da kann, und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres, sein kann als ein aufrührerischer Mensch. Erich Fromm folgt wie viele andere aus dieser Schrift, dass hier Luther einen heftigen Hass und eine tiefe Verachtung der Massen zum Durchbruch gekommen sei. Dafür spricht manches. Richtig aber ist auch, dass die Niederlage der Bauern absehbar war und die Reformation in den Untergang hineingerissen zu werden drohte. Die Distanzierung des Reformators ist deshalb verständlich. Seine Formulierungen waren jedoch maßlos, unerträglich und selbstgerecht, und er versäumte es lange, sie glaubhaft zu korrigieren. An dieser Stelle ist es sinnvoll, auf das prinzipielle Problem einzugehen, das durch den Bauernkrieg und seine Akteure aufgeworfen wurde. Martin Luther und Thomas Müntzer stehen letztendlich für den Gegensatz von Reform und Revolution, von Gewalt und Gewaltlosigkeit. Luthers Leitsatz lautete: Lasset die Geister aufeinander prallen, die Fäuste aber haltet still. Thomas Müntzer verstand sich als von Gott erleuchteter Führer des Aufstandes, Luther als der durch die Schrift gerechtfertigte radikale Verfechter des Gewaltmonopols des Staates. So schnell, 60 Minuten? Ich kann es nicht ändern. Im Jahr des Bauernkrieges heiratete Martin Luther Katharina von Bora. Zwischen beiden entwickelte sich eine reife Liebe. Ich will nur nennen, dass er da in vieler Hinsicht fortschrittlich war und dass er eine sehr reife und eigentlich ganz moderne Ehe geführt hat. Und im gleichen Jahr hat er dann diese Schrift vom unfreien Willen geschrieben, die will ich dann mal ganz kurz weglassen, das müssen wir dann später diskutieren. Aber ich will noch einmal auf das Jahr 1527 zurückgehen, in dem der Reformator erneut in eine langwierige Depression geraten ist. Er hatte insbesondere Herzbeschwerden und schrieb darüber: Mein Herz zappelt. In diesem Falle waren es mehr oder weniger Panikattacken. Später hat er aber eine schwere Herzerkrankung entwickelt. Und er gerät, wie gesagt, in eine schwere Depression. Er schreibt beispielsweise, als seine 10-monatige Tochter gestorben ist: Das hätte ich nie gedacht, dass ein väterliches Herz so weich werden könnte wegen der Kinder. Und dann schreibt er an Buggenhagen einen Brief, in dem dann ganz deutlich wird, dass er in eine schwere Depression geraten ist. Schreibt an ihn: Bete für mich, elenden, verworfenen Wurm, der vom Geist der Traurigkeit schwer gequält wird. Im gleichen Jahr ist dann ein weiteres, ganz wesentliches Leiden aufgetreten, nämlich ein Morbus Meslier, eine Erkrankung des Innenohrs. Sie beginnt mit heftigen Ohrgeräuschen, auf die ein schwerer Drehschwindel und vegetative Erscheinungen folgen. Diese rezidivierenden Leiden löst auch bei stabilen Menschen Depressionen aus. Luther schrieb die Geräusche als ein Klingen und Brausen wie von einer starken Windsbraut, und er fühlte sich im Tod und in der Hölle hin und her geworfen. In dieser Zeit fanden die Marburger Religionsgespräche statt, in denen er durch sein Festhalten an der Realpräsenz Christi im Abendmahl, durch die Formulierung: Gott ist von keiner Stelle ausgeschlossen und in keiner eingeschlossen, dem Pantheismus Hamanns und Herbers vorzuordnen. Seine Grundauffassung ließe sich von niemandem, auch nicht von fürstlichen Wünschen, beirren. War er nun wirklich ein autoritärer Charakter? Im gleichen Jahr dichtete und komponierte er der ebenso musikalische wie sprachgewaltige Reformator, das Lied, welches Heinrich Heine als die Marseillaise der Reformation bezeichnet, ein feste Bogus unser Gott. Musik sollte nach Luthers Meinung ein zentraler Bestandteil des Gottesdienstes sein. Damit unterschied es sich grundlegend von der patriarchalischen Strenge Calvins, denn dieser sah in der Musik den Ausdruck einer gefallenen Welt, Luther aber eine Gottesgabe. Er schrieb darüber, die Musik ist aller Bewegung des Herzens eine Regiererin. Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen fröhlich und die Fröhlichen traurig, die Verzagten herzhaft zu machen, denn die Musik. In den folgenden Jahren haben sich seine Leiden immer weiter verstärkt. Er litt an einer ganz schweren Angina pectoris und einem grauen Starm. Seine Urethersteine bezeichnete er jetzt als hassenswerten Fötus, die sich durch die Harnwege wühlten. Und es öffnete sich ein Geschwür am Bein. Und er bekam ständig Durchfälle. Einmal soll es so gewesen sein, dass er Philipp Melanchthon besuchen wollte, konnte aber nicht, und da hat er an ihn geschrieben, ich würde gern zu dir kommen, aber ich muss dem Arsche das Regiment lassen. Im Jahre 1442 starb sein geliebtes Kind, die 13-jährige, hier links abgebildete Magdalena. Tage und Nächte hatte er betend und flehend vor ihrem Bett verbracht. Aber all sein Beten war umsonst. Die Not war nah und niemand war da, der da half. War da ein ferner, tyrannischer Gott? Er versuchte, seinen Jesus festzuhalten, vermochte aber die Trauer, Zweifel, die Wut und den Zorn nicht auszuleben. Nein, er brauchte einen Schuldigen. 14 Tage nach Lenchens Tod begann er mit seiner Schrift gegen die Juden, an seiner Schrift gegen die Juden zu arbeiten. In ihnen, die Jesus in Anführungsstriche verleugneten, fand Luther eine Projektionsfläche, um seine eigenen Zweifel zu bekämpfen. So entstand eine maßlose, verantwortungslose Schrift, die maßlose und verantwortungslose Schrift von den Juden und ihren Lügen. Es war dunkel geworden um ihn, hatte Erich Fromm recht behalten. Seine Hinfälligkeit, seine Zornesausbrüche und sein Altersstarrsinn nahmen zu. Den kurzen, 300 Meter weiten Weg zur Kirche musste er in ein Wägelchen gefahren werden. Ganz zuletzt hatte er sich etwas erholt, reiste nach Eisleben, seine Geburtsstadt, und zwischen den Grafen von Mansfeld erfolgreich zu vermitteln. Dort predigte er noch einmal und erlitt einen Herzinfarkt, der zum Tode führte. Seine letzte Notiz lautete, wir sind Bettler, das ist wahr. Es ging ihm dabei um das Verständnis der Schrift, aber auch darum, dass wir füreinander sowohl Bettler als auch königliche Priester sind. Wer aber war nun Luther? Ein vom Kreuz inspirierter Prophet, ein Unbekannter, am Ende tragisch gescheiterter, ein autoritärer Mensch, wie Charakter, wie Luther das hier, wie Fromm das sieht, oder ein leidender und Befreiung ringender, aufrechter, irrender und oftmals schuldiger Mensch in seinem Widerspruch. Ein kurzes Resümee sei noch gestattet. das Spannungsverhältnis zwischen Erich Fromm und Martin Luthers Denken wird im Jesu Verlassenheitsschrei am Kreuz am deutlichsten. Fromm sieht darin die Eingangsworte des trostvollen 22. Psalms, Luther die größte Nähe Christi zu dem Verzweifelten und eine Erschütterung der im Glauben zu sicheren. Der Psalm war auch ihm gegenwärtig. Beide aber wussten um die heilende, die Verzweiflung überwindende Kraft dieser Worte.
Ich bin jetzt etwas im Zweifel, ob wir noch eine Diskussion anschließen sollen und wie lange die, wenn, dauern könnte, weil der Tagesablauf jetzt eigentlich die Pause vorsieht. Und wir wollen ja auch noch das zweite Referat hören und noch genügend Zeit für die Gruppenarbeit haben. Ich würde aber trotzdem sagen, ein paar Rückfragen, vielleicht so 5 bis maximal 10 Minuten könnten wir jetzt machen. Noch direkt? Oder wie ist die Meinung? Sollen wir die Diskussion? Erstmal grundsätzlich, ich fand das Referat ganz hervorragend. Wie immer man jetzt zu manchen Einzelheiten stehen mag, aber weil es auch die inneren Kämpfe des jungen Luther verdeutlicht hat und wirklich auch die Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit gezeigt hat. Und das kann man sicher nicht in den meisten Büchern lesen, sondern erst nur in der Zusammenschau so erarbeiten. Also hervorragend.
Hätte dazu eine Arbeitsgruppe angeboten?
Jetzt, wir machen vor dem Mittagessen noch eine Stunde zu den beiden Themen, die wir heute Morgen bearbeiten. Ja. Und wer will, kann auch noch was von gestern aufnehmen. Bitte? Ja, also vielleicht ganz kurz ein paar Rückfragen, die Hans-Peter.
Bitte. Ja, also vielen Dank für den Beitrag. Für mich war es am beeindruckendsten immer, was Menschen alles hervorbringen, wie widersprüchlich und ja, also wo der Mensch alles irgendwie war.
Ja, ich habe ja auch Luther von zwei Seiten kennengelernt, also im evangelischen Religionsunterricht als den ganz tollen Guten und im Staatsbürgerkundeunterricht eben als den Bösen. Nicht? Und hauptsächlich wurde uns diese Schrift, die er den Bauern da, die wurde uns um die Ohren gehauen. Nicht? Und dann kann man als Jugendlicher oder Kind, da kann man schon eine ziemliche Zweifel, wie jetzt Erich Fromm auch noch auf ihn rum hat, da wusste ich dann quasi gar nichts mehr. Insofern danke ich dir diesmal, dass du so erleuchtend hier, dass du mir so viel Erleuchtung geschenkt hast. Danke.
Ja.
Das Bild von Frauen, von Luther vielleicht hier und da korrigiert wird. Und ich habe mich so als Anregung vielleicht für die Art der Diskussionsgruppe überlegt, ist das die Kritik von Frauen an Luther? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil zumindest in der Furcht vor der Freiheit sagt er explizit, er will eigentlich gar kein Psychogramm von Luther machen, aber wenn er das ein bisschen macht, wie am Anfang, sondern er sagt, er will eigentlich verstehen, was für eine Funktion der Protestantismus mit Calvin und Luther den gesellschaftlichen Umbruch bedeutet hat, gerade 41 auch in Analogie, natürlich in einer sehr provokativen Analogie, zur Erklärung des Nationalsozialismus und der Bedeutung dieser Ideologie, dieser ambivalenten autoritären Ideologie für den Mittelstand, der von Wandlungsprozessen bedroht worden ist. Das ist eine hochaktuelle Frage, die ich beides merke. und zu gucken, ob vielleicht die Werktreue von Fromm vielleicht immer nicht gewahrt gewesen ist unter Umständen und die Interpretation, dass sich Luther weiterentwickelt hat, aber dass das eigentlich gar nicht seine Frage vielleicht war, sondern eher die Frage ist eine Funktion.
Das naja, das Problem besteht eben nun darin, dass Erich Fromm eben den reformatorischen Zweig der Reformation und den lutherischen Zweig der Reformation meines Erachtens auf eine Weise vermischt, die nicht erlaubt ist. Also eigentlich ist immer von Calvin die Rede und dann wird von Luther gesprochen. Also das ist das große Problem in dieser ganzen Sache. Und ich hatte eigentlich erstmal eine große Mühe, beides auseinander zu dividieren. Es ist immer Calvin, Luther, Calvin und dann werden eigentlich immer die Lehren von Calvin genannt und auf Luther bezogen. Das war eben das nicht richtig gewesen. Und ein wesentliches Anliegen meines Vortrages war eben, diese Unterschiede herauszustellen, die hier auf eine nicht erlaubte Weise vermischt worden sind.
Mhm. Na gut, über diese These könnten wir auch wieder diskutieren. Also ob Luther, ob Fromm wirklich Luther und Calvin so zusammenschmeißt.
Gut. Ich meine, ich hätte mir die Kritik nicht gewagt, wenn sie nicht Erik H. Eriksson gewagt hätte, ganz dezidiert.
Mhm. Gut, wenn ich so in die Runde schaue, ich würde sagen, letztes Statement an Herrn Schmidt-Salomon.
Kritik Erich Fromms an Luther darstellen müssen und Erich Fromm erwähnt den Teufel bei Luther nie. Ja, das ist zunächst mal nicht im Mittelpunkt gestellt zu werden. Dann ist es sehr schwierig, über die Funktion des Teufels bei Luther überhaupt zu reden, denn einmal hat man den Eindruck, hier ist er direkt, redet er ganz direkt vom Teufel, da glaubt er daran. Da gibt es sehr, sehr viele Stellen, an denen man, wo man davon ausgehen muss, dass er eigentlich nur das Negative mit dem Teuflischen in Verbindung bringen will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, nun sind da zwei Aspekte gekommen, ist natürlich die Judenfrage. Ja, da habe ich nun wenig Zeit, das mal darzustellen. Man muss zunächst mal sagen, es war natürlich das gesamte Mittelalter von einer starken Abwehr der Juden bestimmt. Sie wissen ja vielleicht, dass im Jahre 1290 alle Juden aus England ausgetrieben worden sind, dem toleranten England.
Kann man das auch kurz sagen? Ja.
Um 1300 aus Frankreich, Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien. Und da war Luther in seiner Schrift, dass Jesus ein geborener Jude war, 1523 eigentlich seiner Zeit sehr weit voraus. Und dann beginnen 18 Jahre, wo er sich zunächst mal seiner Zeit anpasst, dann seine schlimme Judenschrift schreibt, die sie bewusst erwähnen, die über 300 Seiten Exegese ist und dann die 9 Seiten enthält, wo er dann eben die Austreibung der Juden fordert, aus 2 Ländern, wo sie noch nicht ausgetrieben waren. Das heißt also, er hat in bestimmten Momenten war seiner Zeit voraus und vielen gleich und in manchen war er vielleicht schärfer, aber das ist jetzt so auf die Spitze gar nicht darzustellen.
So, das ist das Zeichen zum Kaffee. Aber vielleicht, ja. Wir machen jetzt Kaffee eine Viertelstunde und dann das nächste Referat. Ja. Danke nochmal für den Vortrag.